Liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Herzlichem, im Ostermonat März begrüßen Sie ganz herzlich
Bernd Sternal
und wie stets Konstanze Holthoff. Und wir haben, oder besser gesagt, du hast schon einige interessante Themen herausgesucht. Es geht um die Eisenbahn, einen Forstwissenschaftler. Ja, um die Natur natürlich, die fängt ja jetzt so richtig an zu grünen und zu blühen. Und natürlich haben wir auch wieder an einen Familienausflug gedacht. So denke ich mal, dass es wieder von jedem etwas und für jeden etwas dabei sein wird.
Und ein Millionenschatz in Goslar. Ja, also querbeet von allem etwas heute, ne?
Und wo fangen wir an? Mit der Eisenbahn?
Ja. Ja, wir hatten ja in der Vergangenheit schon öfters mal über Erfindungen Harzer Bergleute gesprochen. Da ist ja unwahrscheinlich viel zusammengekommen. Vieles kann man ja gar nicht so ganz eindeutig identifizieren, weil ja aus dieser Zeit, sag ich mal, so kurz nach dem Mittelalter wenig Aufzeichnungen vorliegen. Wie gesagt, wir hatten schon vieles besprochen. Wir hatten auch schon häufiger die Harzbahn und andere Strecken hier im Harz im Gespräch. Heute wollen wir mal zu einem Thema kommen, wo man sagen kann, das haben die Harzer eigentlich auch erfunden. Und das ist im Grunde genommen die Eisenbahn. Denn wenn man die klassische Definition der Eisenbahn nimmt, dann ist das ein schienengebundenes Verkehrsmittel für Personenverkehr und zum Transport von Gütern. Und sowas wurde schon im 16. Jahrhundert erstmals im Harz, im Bergbau angewendet. Die haben dort ganz einfach Bohlen aufgestellt, in Abstand von 3 bis 5 Zentimetern. Darauf liefen dann entsprechende Wagen mit Rädern. Und an den Wagen, da waren lange Nägel befestigt, sogenannte Spurnägel, die sind praktisch zwischen den beiden Bohlen gelaufen, so dass der Wagen nicht rausspringen konnte aus der Schiene. Das waren so die ersten Anfänge. Und das nannte man damals Hunte. Ist später auch Hunde draus geworden. Das waren die ersten Anfänge. Und dann kam leider diese böse Zeit des 30-jährigen Krieges, wo der Bergbau ja im Harz fast vollständig zum Erliegen kam und Bergmänner ja auch dann sich anderswo Beschäftigung gesucht haben. Und somit haben sie diese Idee auch mit nach England genommen, wo die dann so ein bisschen parallel auch weiterentwickelt wurde. Aber die Anfänge, wie gesagt, stammen aus dem Oberharzer Bergbau, wurden dann immer weiterentwickelt. Irgendwann dann im 18. Jahrhundert hat man auch erstmals mit Stahl- bzw. Gusseisenschienen dort auf kleineren Strecken experimentiert. Dann hat man diese Schienensysteme auch außerhalb der Gruben benutzt, um draußen, sage ich mal, mit den Loren und den Hunden dann die geförderten Erze zu transportieren, in die Täler beispielsweise, zu den Pochwerken und zu den Hütten. Und dann gab es da entsprechende Winnenanlagen und alles Mögliche, ne, wo man die dann den Berg wieder mit hochgezogen
hat. Also auch schon die Arbeit erleichtert, wesentlich.
Wesentlich. Man spricht davon, dass teilweise in einer Grube 40, 50 Pferde eingespart werden konnten. Und da ist ja erstmal, sag ich mal, der Anschaffungspreis der Pferde und der Unterhalt war damals ja auch teuer. Die haben ja eine Menge an Futter gebraucht und dergleichen. Das war also schon eine enorme Einsparung. Und es hieß auch immer, die Pferde in den Gruben, die sind nicht so doll alt geworden.
Das habe ich gerade auf der Zunge gehabt.
Ja. Die haben sie ja teilweise auch nicht rausgeholt. Die haben sie einmal irgendwo reingeschafft. Und dann haben die da im Dunkeln ihr Dasein gefristet. Es ist nicht überliefert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die allzu alt geworden sind. Also diese schienengebundenen Wagensysteme, die waren für den Bergbau schon ein sehr großer Fortschritt. Und sicherlich auch für andere Bereiche. Man hat es dann auch sehr schnell erkannt, dass es auch für große Bauprojekte von Nutzen ist, wenn man beispielsweise vom Steinbruch entsprechend Steine zum Bau bringen musste. Es wurde ja früher grundsätzlich immer so gebaut, dass Materialien verwendet wurden, die im unmittelbaren Umfeld zu finden waren. Ob das Zusätze oder Zutaten für Mörtel war oder wie gesagt Holz und dergleichen. Und da hat man dann auch von den Steinbrüchen her schnell so eine Schienensysteme zum Bau gelegt, von Burgen, von Schlössern und Kirchen und dergleichen. Ja, und da gibt es ja dann auch noch eine schöne
Geschichte?
Überlieferte Geschichte, Sage. Ja. Vom westfälischen König Jerome Bonaparte, der damals in Kassel saß und Klaus Salzellerfeld und die anderen Oberharzer Bergwerke öfters besucht hat. Und so war er mal wieder in der Grube Dorothee in Klaus Salzellerfeld zusammen mit seiner Frau. Und der König selber, der war recht sportlich, aber seine Frau, die soll recht beleibt gewesen sein. Und die sind dann in die Grube rein und wollten ein Stück mit den Loren mal fahren. Da hat man natürlich die Loren schön ausgebaut, mit schönen gepolsterten Stühlen drauf und dergleichen. Und damit die Königin einsteigen konnte in die Lore, hatte man dort, wo es losging, ein Podest zusammengebaut, sodass sie problemlos reinkam. Man hatte dann aber da, wo das Ende der Strecke war, wo sie wieder aussteigen sollte, vergessen, auch sowas zu bauen. Und der König ist dann aus der Lore rausgesprungen und die Königin stand drinnen und wusste nicht wie. Und die umstehenden Beamten, da hat sich angeblich auch keiner bemüht, bis dann ein kräftiger Bergmann kam und sie dann umgefasst hat und rausgehoben hat. Und er soll dafür reichlich belohnt worden sein.
Hier steht was von 50 Talern. Das war ja wahrscheinlich damals viel Geld.
50 Taler war schon eine ganze Menge Geld. Ich sage mal, zu dieser Zeit, da hat so ein Bergmann so ein Achtel Taler am Tag verdient.
Und er hat wahrscheinlich auch eine große Familie gehabt, wie es immer so war.
Sind schon ein paar Monatseinkommen, ne?
Ja, also die Eisenbahn, die ist ja bis heute sozusagen nicht tot zu kriegen und wird wohl auch noch immer gebraucht werden.
Gehe ich auch mal von aus, dass derartige Systeme immer ihre Bedeutung haben. Ja. Ob sie nun immer für den Personenverkehr, das ist eine andere Frage. Ja. Da gibt es vielleicht zukünftig noch andere Systeme, weiß ich nicht. Aber zum Transport von vielen und schweren Gütern und großen Gütern, denke ich mal, wird es wohl in absehbarer Zeit keine Alternativen geben. Eine weitere interessante Harzer Erfindung also, wo natürlich kein Erfinder bekannt ist. Das ist ganz einfach so aus Ideen von den Leuten heraus entstanden, die dann mal probiert haben.
Eben. So werden ja heute auch immer noch Erfindungen gemacht letztlich.
Ja, besonders immer die Berghauptleute, die Berghauptmänner und dergleichen, die für die Gruben verantwortlich waren und für mehrere gleich, das waren immer zur damaligen Zeit sehr vielseitig gebildete Leute, die außer Geologie und dergleichen auch eine umfangreiche technische Ausbildung hatten und die dann halt auf solche Ideen gekommen sind.
Muss ja auch wirtschaftlich sein.
Naja.
Ja, machen wir erstmal ein bisschen Musik. Musik von Neil Young, Birds. Widmen wir uns einem neuen Thema und zwar geht es um die Goslarer Teiche.
Ja, da ging in den vergangenen Wochen, sage ich mal, einige Pressemeldungen auch durch größere nationale und internationale Zeitungen. Viele, so wie ich, die dort mit der Materie ein bisschen besser vertraut sind, die kennen das Ganze schon seit einigen Jahren. Es wurde also davon berichtet, dass in den Goslarer Teichen Werte von vielen, vielen Millionen Euro liegen. Und das hat einen ganz einfachen Zusammenhang. Wir waren ja eben schon beim Bergbau, der ist ja ständig vorangeschritten und nach dem 30-jährigen Krieg in der Neuzeit ist er ja dann wieder richtig aufgeblüht und man hat ja dann auch die Wasserkraft verstärkt genutzt für Antrieb, für Transport und für viele andere Verfahren. Also überall kam das Wasser damals zum Einsatz und so ist ja auch dieses Oberharzer Wasserregal, was ja Weltkulturerbe ist, entstanden mit seinen ganzen Teichen, Seen und Leitungssystemen dort. Und überall wurden die dort angelegt. So kam es auch dazu, dass man dann die Wasserkraft genutzt hat, um die Erze aufzubereiten. Das wurde ja in sogenannten Pochwerken gemacht. Das heißt, das, was abgebaut wurde, was aus den Gruben rauskam, diese Erze, diese Gesteine, die wurden dann erstmal vorsortiert und getrennt nach Taubengestein und erzhaltigen Gestein. Und dann wurden sie gepocht. Das heißt, Sie wurden stark zerkleinert, so dass sie dann am Ende in den Hütten eingeschmolzen werden konnten und man das Gestein vom Erz so getrennt hat. Ja. Diese Verfahren waren anfangs sehr ineffizient und haben dann immer weiter, zugenommen. Man hatte halt am Anfang auch große Probleme, die einzelnen Materialien zu trennen, die Temperaturen zum Schmelzen zu erreichen und alles sowas. So ist es halt passiert, dass bei diesen ganzen Verfahren der Erzaufbereitung viel an Erzen mit weggeschwemmt wurde. Und das wurde über Jahrzehnte, Jahrhunderte teilweise dann in Teiche, die als Zwischenpuffer angelegt wurden, geschwemmt und hat sich dort abgesetzt. Das ist natürlich, sag ich mal, je nachdem, was in der Grube abgebaut wurde, sind es natürlich unterschiedliche Substanzen, die sich dort abgelagert haben. Und in den Goslarschen Teichen, dort haben sich insbesondere Silber, Kupfer, Zink und Zinn und Blei und auch Gold abgebaut. Ja. Es gibt nur hier bei Hakerode im Südharz unten so eine kleine Grube, wo man mal ein bisschen Gold abgebaut hatte, wo die Anhaltiner dann mal ein paar Taler von prägen lassen haben. Aber ansonsten ist das geologisch bedingt durch die Harzentstehung, dass es hier kein Gold gibt. Und dann wird man auch in Zukunft nichts finden. Aber es ist halt eine gewisse Menge Gold in dem Gestein enthalten, was es aber nicht lohnenswert macht, es abzubauen. Und so glaubt man auch, oder man glaubt nicht, da haben sich die Fachleute von der Technischen Hochschule Clausthal-Zellerfeld, die sich ja insbesondere mit Bergbau und so weiter, Technologien auch beschäftigen, über Jahre mit beschäftigt. Und sie sind der Meinung, dass in den Goslarschen Teichen dort ca. 1,5 Tonnen Gold, 200 Tonnen Silber, 14.000 Tonnen Kupfer und 70.000 Tonnen Blei, 100.000 Tonnen Zink und so weiter befinden. Mhm. Und das ja mehr oder weniger dann schon mit einem großen Reinheitsgrad.
Ja.
Also nicht irgendwelches Goldgestein, 1,5 Tonnen, sondern wirklich in einem großen Reinheitsgrad. Und das liegt in Sedimenten in dicken Schichten dort auf dem Grund dieser Teiche.
Wie tief sind die Teiche? Ich habe da keine Vorstellung.
Ach, die sind nicht so dolle tief, nein.
Vom Aufwand her.
Ja, der Aufwand ist natürlich trotzdem enorm. Es ist ja immer die wirtschaftliche Betrachtung. Ja. Es nützt ja nichts, wenn man diese Schlemme fördert und es ist so aufwendig, dass es am Ende wirtschaftlich keinen Nutzen bringt. Es wird ja im Harz diesbezüglich viel geforscht. Es sind ja jede Menge Unternehmen unterwegs, insbesondere aus Skandinavien, die prospektieren, das heißt, die analysieren, wo denn noch, lohnenswerte Erzvorkommen zu finden sind.
Mhm. Auch in anderen Gebirgen hier.
Überall, aber ich weiß es insbesondere nur vom Harz, weil man natürlich heute ganz andere Technologien hat wie vor 100, 200, 300 Jahren oder sowas. Da hat sich halt der Abbau gewisser Erze ganz einfach nicht gelohnt. Heute hat man ganz andere Möglichkeiten, deswegen prospektiert man dort neu und wird sicherlich auch mal irgendwann darauf zurückkommen.
Ja,
so, hier ist nun die Frage, wo sich Fachmänner mit beschäftigen, wie man diese Sedimente effizient fördern kann und dann auch verwerten kann. Und da will man also in den nächsten Jahren dann mit beginnen. Man schätzt, dass dort auf den Grund von vorrangig drei Teichen in Goslar Erze im Wert von 350 bis 600 Millionen Euro etwa liegen. Ist ja auch für die Region von Interesse, weil ja dadurch auch eine ganze Menge Arbeitsplätze wieder entstehen werden. Ob sich das nun dann später auf andere Teiche ausdehnen lässt, da ist man am Analysieren und dergleichen. Da lässt man aber auch vorher nichts drüber verlauten, wie das meistens bei solchen Dingen ist.
Reicher Harz. Man sieht's aber nicht.
Nee.
Noch nicht.
Naja, wie wir schon öfters gesagt haben, der Bergbau war ja mal zu Beginn der Neuzeit das größte Bergbaugebiet Europas, vielleicht sogar der Welt. Aber dann sind halt anderswo vor allen Dingen, ergiebige Lagerstätten gefunden worden. Und was bei uns ja heutzutage auch ein Wirtschaftsfaktor ist, das ist die Entlohnung, die Arbeitskräfte als solche.
Ja.
Wenn man sieht, manchmal in Fernsehberichten, wie irgendwo in Afrika und gewisse Dinge dort, Erze, Mineralien und so weiter, gefördert, dann ist es schon tragisch. und wir denn nicht mal bereit sind, sage ich mal, vernünftige Preise dafür zu bezahlen.
Interessant, wir werden das sehen und du erfährst ja immer vieles gleich aus erster Hand. Und ehe wir Ihnen wieder eine bekannte Persönlichkeit aus dem Harz vorstellen, Musik von Neil Diamond, Black Bird. Ja, jetzt kommen wir zu einer damaliger Zeit sehr bekannten Persönlichkeit, und zwar den Forstwissenschaftler Friedrich Wilhelm Leopold Pfeil, ein sehr kluger Mann, der, das wissen wahrscheinlich hier die Ortsansässigen, die hier zur Schule gegangen sind, er besuchte das Aschersleben Gymnasium Stephaneum.
Ja, und es ist das Geburtstagskind des Monats. Ja, ja. Ist also am 28. März 1783 auf Rammelburg im Mansfeldischen, also im Unterharz, geboren worden. Es ist wirklich ein Wissenschaftler, der Geschichte geschrieben hat in seinem Bereich und der in diesem Sektor auch heute noch weltweit Achtung und Anerkennung genießt.
Und er hat sich sehr viel selbst beigebracht, weil sein Vater auch früh gestorben ist.
Er ist, wie gesagt, auf Schloss Rammelburg aufgewachsen. Dort hat seine Familie gewohnt. Es waren 8 Geschwister und sein Vater war gräflicher Amtmann dort. Und hatte noch einige andere Funktionen. Und er war dann, wie du schon gesagt hast, auf dem Gymnasium. Und dann ist verhältnismäßig jung sein Vater plötzlich gestorben. Und früher gab es halt noch keine Witwenrente und Renten und sowas überhaupt nicht. Und somit sind Leute auch schnell mal in die absolute Armut abgesunken. Ja. Was wirklich dann ein Überlebenskampf war. Und mit 8 Kindern, sage ich mal, kann man sich das vorstellen. Ja. Und so hat Pfeil dann eine Berufsausbildung als Förster, damals hieß das noch Jäger, aufgenommen. Das war also damals noch eine Ausbildung, man hat dazu nicht studiert, das gab es nicht. Und er ist dann nach Abschluss seiner Ausbildung nach Niederschlesien gegangen, also heutige Polen unten da bei Görlitz und die Region dort. Und hat dort geheiratet und auch angefangen zu arbeiten. Und hat dann ziemlich schnell dort Karriere gemacht, ist zum Oberförster geworden, zum Forstmeister und dergleichen. Und hat sich zunehmend dann auch für die Theorie interessiert. Und hat sich also im Selbststudium eine Menge theoretische Kenntnisse angeeignet. Und hat somit im Grunde genommen die Forstwissenschaft begründet. Ja, sein Engagement diesbezüglich dort in Unterschlesien ist natürlich auch den Verantwortlichen nicht verborgen geblieben, insbesondere auch dem preußischen König. Und so hat man ihn trotz fehlendem Studium dann nach Berlin an die Universität Berlin geholt und hat ihm dort einen Lehrstuhl für Forstwissenschaft, den ersten weltweit überhaupt, übertragen.
Sieht man mal, was der für eine Achtung gehabt hat in Forstkreisen.
Ja, es gab ja keine Forstwissenschaft vor. Wir hatten ja auch zu dieser Zeit damals das Dilemma hier bei uns im Harz insbesondere, aber auch im Erzgebirge, das ist ja da unten mit, ne, ja. Und im Thüringer Wald, dass durch den Bergbau, insbesondere durch die Massen von Holzkohle, die gebraucht wurden, die Wälder radikal abgeholzt worden sind in den Jahrhunderten davor.
Ja, da brauchte man eben eine sinnvolle Aufforstung.
Ja, und sowas gab es bis dahin nicht. Man hat also bis dahin im Grunde genommen darauf gewartet, dass sich der Wald wieder selbst regeneriert. Das tut er ja auch. Nur ja, wenn ich Eichen Zeitraum, und Buchen ja. gefällt habe, dann dauert das halt Jahrhunderte teilweise. Ne? Und man musste also mit neuen Ideen kommen und da war er einer der Mitbegründer, sag ich mal so diesbezüglich. Und der hat dann diesen Lehrstuhl bekommen, ist zum Professor ernannt worden, ist dann auch zum Ehrendoktor ernannt worden und zum Oberforstrat. Er war aber dagegen, dass das zu einem Hochschulstudium wurde, sondern er wollte die Forstwissenschaft weiterhin praxisnah angesiedelt wissen und hat somit die Preußische Forstakademie gegründet. Ja, das könnte man heute vielleicht vergleichen mit einer Fachhochschule. Mhm. wo dann Theorie und Praxis miteinander verbunden wurden. Ja. Und das fehlt ja heutzutage leider Gottes oft. Diese blanke theoretische Ausbildung an den Hochschulen ist meiner Meinung nach für viele naturwissenschaftliche Richtungen, auch für Ingenieurstudium, nicht unbedingt von Vorteil. Mhm. Und wie gesagt, dort ist er dann zu einem der namhaftesten Wissenschaftler seiner Zeit geworden und hat Kontakt zu allen, die dort damals Rang und Namen hatten, war bekannt und teilweise auch befreundet. Rektor der Universität war damals beispielsweise Friedrich Hegel. Er hat eng mit den Humboldt-Brüdern zusammengearbeitet. Und im Harz hat man natürlich auch wesentlich davon profitiert und daher kennen den Namen vielleicht die einen oder anderen. Da ist ja in Thale am Forsthaus, am Dambachhaus dort ein Feil-Denkmal gibt.
Da bin ich bestimmt schon x mal vorbeigegangen. Ja,
das ihm zu Ehren damals errichtet wurde aus Spenden von Schülern und anderen Professoren und dergleichen. Daher ist er im Harz hier doch ein bisschen bekannt, dieses Feil-Denkmal.
Ehe es hier im Harzlichen blumig wird, Frühling und Sonne mit Bettina Wegner. Zu diesem Beitrag über Herrn Feil passt ja auch wieder die Natur, die in diesem Jahr schon fast den ganzen Winter nie das Blühen aufgegeben hat.
Ja, das ist dieses Jahr so, wie ich es eigentlich selten erlebt habe. Ja.
Ja, und die Vögel, die scharren schon zwischen den Sträuchern rum und finden die ersten Kleintiere überall.
Die Leberblümchen, über die wir heute sprechen wollen, die treiben also ihre Blüten schon. Genau, ich habe ein paar im Garten und so weiter. Also da, wenn man sie blühen sehen möchte, da muss man schon, ich sage mal, in den nächsten Wochen sich mal auf Wanderschaft begeben.
Ja. Frühlingsanemonen, die sieht man ja auch schon überall.
Und ja, das Leberblümchen wird ja unter Familie der Anemonen gerechnet. Gehört zu den Hahnenfußgewächsen, aber ist verwandt mit beispielsweise Buschwindröschen und dergleichen und hat ja auch ähnliche Inhaltsstoffe. Mhm. Ja, das Leberblümchen, denke ich mal, vom Namen her kennt eigentlich fast jeder, nehme ich zumindest an. Gut, bei den jungen Leuten ist es teilweise vielleicht nicht mehr ganz so, aber es ist ja auch ein Blümchen, was im Harz zumindest früher sehr häufig vorkam. Heute steht es allerdings unter strengem Naturschutz, darf nicht mehr gepflückt und ausgegraben werden und dergleichen. Von daher ist auch seine naturheilkundliche Anwendung auch noch kaum bekannt. Das Leberblümchen, das wächst also insbesondere gern auf lehmigen, kalkhaltigen Böden in Buchen- und Eichenwäldern, also in den ursprünglichen, sag ich mal, Harzwäldern. Die findet man ja nun weiß Gott auch nicht mehr überall. Aber dort, wo die sind, hat man auch dann jetzt demnächst häufig die Möglichkeit, diese doch sehr schön blau blühenden Leberblümchen zu finden. Und man findet sie denn wirklich auch, weil die kommen eigentlich nicht einzeln irgendwo vor. Denn wo die sind, sind sie meistens in größeren Gruppen. Manchmal Hunderte und Tausende. Die Blütezeit allgemein erstreckt sich von März, April. Ich denke mal, dieses Jahr wird fast alles schon, die Natur holt das zwar immer alles irgendwann wieder ein oder gleich aus, ne? Aber es geht schon in absehbarer Zeit los. Ja, und früher war das Leberblümchen mal eines der bedeutendsten Heilpflanzen überhaupt. Seinen Namen bekommt es ja, weil seine Laubblätter angeblich die Form der Leber haben sollen. Mhm. Daraus hat man früher ja häufig, wir wissen ja auch nicht, wie unsere Vorfahren mal darauf gekommen sein können, dass gewisse Pflanzen für diese oder jene Krankheit, das hat sich dann, ne, das haben die wahrscheinlich probiert, schätze ich mal, mit vielen Dingen. Und hier ist es vielleicht anzunehmen, wie gesagt, dieser Name Leberblümchen ist schon sehr alt, dass man daraus geschlossen hat, na, die Blätter sehen wie Leber aus, somit könnten die vielleicht auch für Lebererkrankungen und Organe, die damit in Verbindung stehen, hilfreich sein. Nun ist es allerdings so, dass diese sogenannten Protoanemonine, die dort in den Leberblümchen enthalten sind, recht stark toxisch sind. Mhm. Ja? Also bei den frischen Blumen, wenn man Wunden hat oder dergleichen oder auch so, ja, wer ein bisschen empfindlich ist, kann zu starken Ausschlag und Rötungen führen. Und wenn man sie irgendwie essen würde und so weiter, wird zu schweren bis tödlichen Erkrankungen von Magen, Darm, Leber und dergleichen. Man wird das wahrscheinlich früher auch schon gewusst haben, denn wenn man diese Pflanze trocknet, dann wird dieses Protoanemonin in einfaches Anemonin umgewandelt, was dann die entsprechenden Wirkstoffe hat. Und das war halt früher für all solche Krankheiten, Verdauungsprobleme und dergleichen ein gängiges Heilmittel. Und ich habe durch meine langjährigen Burgenforschungen und auch durch Hinweise von anderen Burgenforschern ziemlich eindeutig feststellen können, überall dort, wo Burganlagen sind, gibt es auch Leberblümchen. Mhm. Ich gehe also davon aus und andere auch, dass man die ganz bewusst im Burgareal angepflanzt hat, um immer schnell sie zur Verfügung zu haben. Heutzutage, wie gesagt, hat das Leberblümchen in der Medizin, in der Naturheilkunde überhaupt keine Bedeutung mehr, denn es ist sehr, sehr schwierig, es zu kultivieren. Man kann sie also, die Leberblümchen, ja in der Gärtnerei oftmals kaufen, aber ich muss den richtigen Boden haben, den richtigen Standort. Es ist also nicht besonders geeignet, um es irgendwo großflächig anzubauen, und somit ist aus der Naturheilkunde weitgehend verschwunden. Was noch besonders interessant ist, daher entdeckt man es auch oftmals im Wald sehr einfach, also in Buchen, Eichenbeständen. Das Leberblümchen hat ein sehr tiefgehendes Wurzelsystem.
30 Zentimeter.
Ich bin sogar der Meinung, erheblich tiefer. Ich habe früher, daher stammen die aus meinem Garten, das war aber schon noch zu DDR-Zeiten, hier und da mal welche ausgegraben und die eingepflanzt. Also die gehen enorm tief. Und die Wurzeln senden Wirkstoffe aus, die dafür sorgen, dass andere Pflanzen nicht unmittelbar drumherum stehen, die also andere Pflanzen im Wachstum, deren Wachstum verhindern, wie auch immer. Also welche Wirkstoffe das sind, das weiß man nicht wirklich bis heute, aber man sieht es ganz eindeutig. Also um ein Leberblümchen drumherum wächst nicht viel anderes. Daher sind die auch selbst nicht von Gras oder irgend sowas zugewachsen. Man findet die also dort, wo sie wachsen, recht gut. Also Empfehlung, demnächst mal ein paar natürliche Harzer Wälder aufzusuchen und sich ein bisschen an der Pracht der Leberblümchen, die blühen, zu erfreuen.
Ich lese gerade, die wachsen ja überall, auf der fast der ganzen Welt.
Ja, zumindest auf der Nordhalbkugel.
Ja.
Bei uns selbst, ich sage mal, in Süddeutschland und so weiter, sind sie schon nicht mehr so verbreitet.
Herzliches geht langsam dem Ende entgegen. Natürlich gibt es wieder einen Ausflugstipp für die ganze Familie. Doch zuvor Musik mit Paul Simon, Beautiful. Das Osterfest naht, es ist nicht zu übersehen. In diesem Jahr ist es ja sehr zeitig und vielleicht haben Sie auch schon die Dekoration fertig gebastelt. Und wie wäre es danach mit einem Ausflug? Du hast einen Tipp, Bernd. Für die Familie, der Märchengrund.
Schöner Ausflug, sage ich mal. Viele hier aus der Region kennen vielleicht den Märchenwald in Bernburg. Hatten wir ja auch schon mal vorgestellt, der ja auch sehr empfehlenswert ist, wenn man kleinere Kinder hat. Nun gibt es aber auch noch einen wunderschönen Märchenwald, Märchengrund genannt, in Bad Sachsa. Der war einige Jahre mehr oder weniger nicht zugänglich und ist jetzt ganz neu in alter Pracht wieder eröffnet worden. Und von daher die Empfehlung. Dieser Märchengrund in Bad Sachsa, der hat schon einige Traditionen. Der ist also schon 1910 begonnen worden aufzubauen. Und zwar war zur damaligen Zeit ein Kunstmaler namens Gustav Schaub mit seiner Familie von München nach Bad Sachsa gezogen. Der Gustav Schaub ist als Maler nicht allzu bekannt geworden, man findet also recht wenig von ihm. Er war Heimatmaler und Reproduktionsmaler, hat sich aber dort sehr stark verliebt und engagiert in dieses Territorium, wo er denn begonnen hat, diesen Märchengrund ab 1910 aufzubauen. Es ist im sogenannten Katzental unterhalb des Katzensteins in Bad Sachsa. Und dort ist dann, wie gesagt, das erste Objekt aufgebaut worden, für damalige Zeiten ganz großartig, mit beweglichen Figuren und dergleichen mechanischen. Leider ist dann der Erste Weltkrieg dazwischen gekommen. Und das Ganze ist zum einen nicht weitergegangen und zum anderen auch zum Teil zerstört worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man aber denn daran weitergearbeitet. Ab 1924 hat weitere Häuser aufgebaut. Das ursprüngliche war mal Hänsel und Gretel. Dann kam ein weiteres Hexenhaus dazu, Rotkäppchen und der Wolf. Und so ging es weiter über zahlreiche andere, Frau Holle und so weiter. Alle mit wunderschönen Häuschen, auch sehr gepflegten parkähnlichen Gelände. Ist das so Schritt für Schritt aufgebaut worden, bis es natürlich dann durch den Zweiten Weltkrieg wieder ins Stocken geraten ist, wieder zum Teil etwas zerstört wurde und dann ja nach dem Krieg wieder langsam peu à peu aufgebaut wurde, dann wieder ins Stocken geraten ist und jetzt dann von einem Betreiber-Ehepaar der Familie Hinrichs betrieben wird, die dort tatkräftig durch einen Verein bei der Erhaltung, beim Aufbau und so weiter unterstützt wird. Man wird also dort auch gastronomisch ein bisschen versorgt, wenn man dorthin geht. Die Kinder haben ja nicht so eine großen Ansprüche, wenn die eine Brause bekommen und ein Eis und ein paar Pommes und dergleichen. Da sind ja die schon allein glücklich. Ne? Ja. Hatten wir in Bernburg ja auch gerade mit unseren kleinen Nichten, mit denen wir und Neffen, mit denen wir da waren. Die sind ja vollkommen zufrieden. Es ist also wirklich empfehlenswert.
Öffnungszeiten des Märchengrundes sind Montag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Mittwoch ist wohl Ruhetag und auf der Homepage, wenn Sie Märchengrund eingeben, finden Sie noch weitere aktuelle Informationen.
Würde ich mal empfehlen, im Vorfeld vielleicht nochmal zu gucken, weil, wie gesagt, es ist gerade jetzt vor ein paar Tagen eröffnet worden, neu, und da hat man natürlich als Betreiber erstmal noch seine Anlaufschwierigkeiten und dergleichen, aber es sind auch zahlreiche Veranstaltungen in der Zukunft dort geplant, dass man da vielleicht mal schaut und zusätzlich noch eine Veranstaltung mitnimmt. Genau. Wobei hier insbesondere aus der Region Bad Sachsa dieses ganze Gebiet dort jederzeit mal einen schönen Ausflug wert ist. Also sehr gepflegter und wunderschöner Kurort. Und vor allen Dingen ja auch klein und überschaubar. Also ein schöner Osterausflug beispielsweise. Genau. Ja? Oder Frühlingsausflug.
Vielleicht scheint Ostern so die Sonne wie heute hier in unserem Studio.
Ja, dann macht es ja auch alles immer viel mehr Spaß. Ja, genau.
Ja, ich denke mal, heute war, wie wir schon am Anfang gesagt, querbeet, für jeden etwas dabei. Und viele Anregungen finden Sie ja auch auf deiner Homepage, Bernd.
Ja, ja.
Über den Harz kann man ja auch immer mal reingucken. Und ja, wenn man überhaupt Harz eingibt, gibt es so viele Sachen, wo man etwas findet.
Ja, man muss sich ja auch ein bisschen vorbereiten. Wenn man beispielsweise das, was wir gerade zuletzt besprochen haben mit dem Märchengrund, wenn man nach Bad Sachsa fährt und man besucht dort gleichzeitig noch mit das sehr schöne Heimatmuseum, dort findet man sehr viele Gemälde von dem Maler Gustav Schaub.
Auch wenn er wohl nicht so ein guter Maler war, aber man sieht ja manchmal, wie früher die Landschaften so waren.
Also ich habe einiges von ihm gesehen und kann das eigentlich nicht so bestätigen. Er hat ja auch ein Kunststudium. Es ist halt einer von denen, das sind ja sehr viele eigentlich, die halt nicht bekannt oder berühmt geworden sind. Also ein guter Maler fast schon. Aber er hat sicherlich sein Leben lang seine Probleme gehabt, damit seine Familie zu ernähren. Und leider Gottes ist es ja oftmals gerade bei Malern so, dass sie den großen Ruhm erst dann haben, wenn sie nicht mehr leben.
Ja, dann bleibt uns ja nur noch zu wünschen ein schönes Osterfest mit schönem Wetter, mit schönen Ausflügen in der Natur, mit Kindern und ja.
Ich denke mal, wir werden uns nächsten Monat dann auch ein bisschen verstärkt der Natur zuwenden.
Ja. Ja.
Ne, denn am schönsten ist es doch, denke ich, immer und am attraktivsten für jeden, mal wieder in die Natur zu gehen im Frühjahr, wenn die dunkle Jahreszeit vorbei ist, wenn die Sonne ein bisschen höher steht, wenn es ein bisschen wärmer wird und überall das Grün draußen sprießt und Leberblümchen blühen.
Ja, und Leberblümchen blühen und die vielen anderen Pflanzen, die uns jetzt gerade nicht so einfallen. Ja. Ja, wir wünschen also einen schönen März und schöne Ostern. Bis dahin, alles Gute.
Bernd Sternheil
und Konstanze Holthoff. Tschüss.
Tschüss.